Mein Name ist Annette Riedel von Deutschlandradio Kultur. Ich begrüße Sie, wünsche Ihnen einen schönen guten Morgen und möchte Ihnen die Erste im Reigen heute Morgen hier auf dem blauen Sofa vorstellen. Es ist Necla Kelek. Sie arbeitet als freie Autorin in Berlin, hat mehrere Bücher schon geschrieben, darunter zwei, die sehr starke Beachtung fanden, die auch Kontroversen auslösten, die preisgekrönt waren. Zum einen Die fremde Braut, Bericht aus dem Inneren des türkischen Lebens in Deutschland, und Die verlorenen Söhne, Plädoyer für die Befreiung der muslimisch-türkischen Männer. Sie ist ständiges Mitglied in der von Bundesinnenminister Schäuble ins Leben gerufenen Islamkonferenz, kam als Zehnjährige 1966 nach Deutschland, hat dann hier Soziologie und Volkswirtschaft studiert und schließlich auch promoviert über das Thema Islam im Alltag. Ihr neuestes Buch ist bei Kiepenheuer, Heuer und Witsch, da vorne steht's, erschienen. Es heißt Bittersüße Heimat, Bericht aus dem Inneren der Türkei. Es ist nicht nur Necla Kelek ein Bericht, Erfahrungen gesammelt über viele Reisen in den letzten Jahren, aber es ist wirklich mehr als ein Bericht. Es ist eine Mischung aus Reportagen, aus Geschichten und Geschichte. Es ist auch irgendwie ein bisschen politische Standortbestimmung. Es ist eine Einführung in das Wirtschaftssystem der Türkei. Es ist fast eine Handbuch-Türkei, könnte man sagen. Landeskunde ist auch noch mit dabei. Bittersüße Heimat ist der Titel, und gleich im ersten Satz beginnen Sie mit einer Frage, nämlich der Frage, was ist Heimat? Auf der nächsten Seite schon mal eine negierende Antwort, es ist kein Ort. Und im letzten Absatz des Buches versuchen Sie eine Definition, nämlich Heimat ist dort, wo man bereit ist, Verantwortung zu übernehmen. In diesem Sinne haben Sie eigentlich zwei Heimaten, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich bin in beiden Ländern zu Hause, das heißt in der Türkei, wo ich geboren bin und wo meine Kindheit halt auch liegt und all meine Erinnerungen an meine Kindheit, aber auch natürlich meine Familie, meine Verwandtschaft, zu der ich immer Kontakt habe, immer auch hatte. Und genau aus diesem Grund habe ich den Kontakt und auch das Verlangen, darüber auch zu schreiben, wie die Menschen dort leben, wie sie sich selbst sehen, das Land sehen, aber auch die Verbindung zu Europa sehen, das hat mich halt sehr inspiriert.
Sie haben sich durchaus mit diesem Buch und in diesem Buch eine Menge Fragen gestellt. Auch eine ziemlich am Anfang ist auch nochmal so der Standpunkt, den Sie einnehmen, aus dem Sie das Buch schreiben. Und Sie fragen sich, da schreibe ich dieses Buch jetzt eigentlich als Türkin oder als Deutsche? Und Zitat, woher nehme ich das Recht, als eine, die gegangen ist, über die Türkei zu sprechen? Können Sie inzwischen diese Fragen beantworten?
Ja, ich glaube, wenn man gegangen ist, stellt sich für diejenigen eher viel mehr die Frage, was ist Heimat? Weil sie orten sich ja neu und versuchen ja dort ein neues Zuhause zu finden, eine Identität zu finden, wo sie sagen, das ist der Grund, warum ich hier bleibe, warum ich mich wohlfühle oder warum ich mich nicht wohlfühle. Diese Frage stellt sich immer jemanden, der weggegangen ist, wegzieht. Und dann haben sie aber was Positives. Sie gewinnen Distanz zu dem Ort, zu den Menschen, von denen sie weggegangen sind. Und sie können aus der Distanz darüber schreiben. Also sie müssen nicht darauf Rücksicht nehmen, wenn ich das und das jetzt so formuliere, dann verletze ich jemanden. Nein, diese Distanz gewinnen sie. Und das gibt auch einen Kraft und die Stärke, ehrlicher auch über Realitäten zu schreiben, statt das immer schön zu reden.
Jetzt haben Sie sich die Frage, habe ich das Recht, als Türkin, die gegangen ist, oder als Deutsche aus der Türkei stammend, die gegangen ist, über die Türkei zu schreiben, selber gestellt. Haben Sie ihn vielleicht auch ein bisschen weniger freundlich Türken gestellt, unter dem Motto, was bildest du dir eigentlich ein? Kommst du aus Deutschland gelegentlich zu Besuch, reist hier ein bisschen rum, redest mit 5,5 Leuten und behauptest, du weißt, wie es im Inneren der Türkei aussieht?
Nein, die Frage habe ich mir einfach deshalb gestellt, weil ich eine kritische Beobachtung mir vorgenommen habe.
Ich meine jetzt andere,
habe.
Ihnen das praktisch fast als Vorwurf gemacht haben, ja. Als Anmaßung empfunden haben, dass Sie über das Innere der Türkei aus Deutschland kommen berichten.
Ja, ich kenne ja nun mal das Innere der Türkei auch und genauso als eine Reisende, als eine Besucherin. Also ich habe beide Möglichkeiten zu schreiben und genau diese Chance habe ich auch genutzt. Also aus meiner Familie zu berichten, die auch diese schmerzliche Trennung von meinem Onkel, mit dem ja auch das Buch beginnt, eine Beerdigung. Aber gleichzeitig als Reisende, wo ich die Sprache kann, die Kultur kenne und auch mit den Menschen in Gespräch komme, aber nach anderen Fragen stelle vielleicht als die meisten. Und das ärgert natürlich viele, die sagen, warum stellt sie gerade diese Fragen? Sie ist ja hier Besucherin. Was geht sie das an, dass hier im Osten kaum Mädchen zur Schule gehen, dass sie mit 50% der Mädchen fast mit 15 schon verheiratet sind, obwohl das Gesetz sagt, erst ab 17. Warum gilt das Gesetz, was in Ankara beschlossen wird, nicht im Osten? Ich habe mir diese Fragen gestellt und genau das war auch der Grund, warum ich gesagt habe, darüber muss ich auch schreiben.
Onkel Ernichte macht den Anfang im Buch, im ersten Kapitel. Ein sehr geliebter Onkel, den Sie sehr geschätzt haben, der Sie auch sehr geliebt haben, der stirbt. Und Sie berichten auch über die Art zu trauern in der Familie in dem Fall, aber sicher pars pro toto beispielhaft, wie getrauert wird. Das läuft sicherlich unter wehmütig, aber doch süße Erinnerung, der Onkel, die Verwandtschaft. Aber es gibt eben auch, wie der Titel schon andeutet, bittere Erinnerung. Unterm Strich mehr süße oder mehr bittere Erinnerung?
Gleichwertig. Ich habe ja meinen Vater verloren, als ich 17 war, der uns verlassen hat. Und hatte eben keinen Vater, aber dafür diesen Onkel in dem Land, den ich halt nur einmal im Jahr besuchen konnte, aber der auf einen wartet, also und sich freut und der mich auch in meinen Entscheidungen begleitet hat, was ich mir hätte von meinem eigenen Vater gewünscht. Und paradoxerweise sagen seine Kinder, er hat ja 4, zu mir, so einen Vater hätten wir auch gern. Also das habe ich versucht zu bearbeiten, warum es so schwer fällt, immer noch türkischen Vätern Freund und Begleiter und jemand für ihre Kinder zu sein, die sie in ihrer Selbstständigkeit unterstützt, als zu sagen, du hast nicht auszubrechen, du hast nicht zu gehen.
Was sind denn besonders bittere Eindrücke?
Die Bitterheit ist die Rolle der Männer in der Türkei. Sie sind die Öffentlichkeit, sie bestimmen das Leben, sie bestimmen nicht nur das Leben auf der Straße, in der Politik, sondern sie bestimmen auch das Leben in der Familie. Und zwar in einer sehr gnadenhaften Weise. Also wenn Sie Glück haben, haben Sie einen netten Vater, der Sie auch Stück lässt. Aber wenn Sie Pech haben, sind das Despoten, sie herrschen über die Menschen unter sich. Und das ist immer wieder bitter, dass ich das erfahren muss, dass die Menschen dort nicht ihre Bürgerrechte wahrnehmen können, weil es schon in der Familie nicht möglich ist, dass sie nicht auf ein selbstständiges Leben beharren können und sagen können, ich lasse mir das nicht gefallen, ich gehe jetzt woanders hin, fange dort ein Leben an und der Staat schützt mich dabei. Das wäre ja ein Bürgerstaat. Ist aber so nicht, weil auch dort, wo sie hingegangen ist oder er, die Menschen denken, warum bist du von deiner Familie weggegangen?
Zumal, das sagen Sie auch an einer Stelle, es so zu sein scheint, dass wer sich auf dem Weg zum Ich begibt, also ein Individuum werden will, sich von dem Wir, also von der Gemeinschaft verabschieden muss, also fast sich entscheiden muss zwischen Ich und meine Rechte und ich als Individuum oder die warme, aber auch einengende Gemeinschaft von Familie und darüber hinausgehend von Nachbarschaft.
Ja, das ist so. Dass die Identität läuft immer noch über wir, Bekannte und Verwandte. Wenn man diese Gruppen verlassen hat, diese beiden, und ein ganz neues Leben beginnen möchte, ganz alleine vielleicht für sich sein will, weil man vielleicht auch schreiben möchte oder einfach für sich sein kann, das ist eben nicht erlaubt oder nicht gern gesehen. Also dann heißt es, mach das ruhig, aber dann bist du nicht mehr einer von uns. Also ich habe ja genau das Gegenteil in Deutschland erlebt, dass genau diese Eigenständigkeit unterstützt wird, zwar auch mit Schmerz, weil auch ein Ablösungsprozess ja auch stattfindet, hier natürlich auch. Aber im Grunde ist in der Gesellschaft ja ein Konsens da, diese Selbstständigkeit wird unterstützt. Und diese Kultur, von der ich ja hier berichte, sieht das eher genau umgekehrt, dass es eben einem eher erschwert wird, diesen Weg zu gehen. Weil man sich auch Stück tatsächlich wie Verräter sich fühlt oder jemand, der sagt, ihr seid nicht in Ordnung für mich.
Nochmal zurück zur Person von Onkel Ernichte, der irgendwie in gewisser Weise auch ein Symbol für die Veränderung durch Atatürk war. Sie schreiben an einer Stelle, dass er eigentlich einer der ersten Nutznießer, zumindest seiner Generation, waren der Reformen, die unter Atatürk ab 1923 in der Türkei durchgeführt wurden. Dann schreiben Sie aber an anderer Stelle, Zitat, es wäre an der Zeit, dass sich die Menschen in der Türkei von der Person Mustafa Kemal, genannt Atatürk, emanzipieren. Warum jetzt?
Weil die Türkei seit Beginn des Tanzimat-Zeit zwischen Moderne und Tradition hadert und darüber schreibt und auch versucht, einen Weg zu finden, wie das gehen kann gemeinsam, weil 800 Jahre Osmanisches Reich hatte sehr viel mit islamischer Tradition, mit Scharia-Gesetzen zu tun, aber gleichzeitig war ja die Moderne aufgebrochen. Also diese Auseinandersetzung, wie viel Tradition behalte ich und wie viel Moderne lasse ich zu, macht sich auch am Beispiel Atatürks fest. Also als die Scharia-Gesetze verboten wurde und er jetzt nun der neue Gründer, Vater der Türken wurde, denke ich mir, dass ein Land oder Bürger sich auch vom Vater sich ablösen müssen, um ein Ich zu werden. Und dieser Kollektivismus, der vom Türkentum, Kemalismus aus kommt und immer noch herrschend in der Türkei ist, verhindert ja auch die Moderne oder dieses Ich-Werden.
Aber er verhindert natürlich auch etwas anderes, was Sie beklagen, dass sich nämlich immer mehr unter Erdogans AKP in der Türkei eine islamische Leitkultur, so nennen Sie es auch direkt, ausbreitet. Und gemeinhin sagt man bei uns hier ja immer wieder, dass der Kemalismus mit all seinen Nachteilen, auch mit der Herrschaft oder dem großen Einfluss des Militärs und ähnlichen negativen antidemokratischen Aspekten, aber zumindest immer ein Gegengewicht ist gegen die Islamisierung in der Türkei.
Ja, ich würde das eher so sehen, dass die heutige Auseinandersetzung zwischen oder Ablösung zwischen Kaserne und Moschee stattfindet. Und ich sehe sie gleichwertig. Beide Richtungen wollen nicht einen Demokratisierungsprozess, sondern sie sehen, dass die Moderne in der Türkei auch ankommen möchte durch die Auseinandersetzung mit der EU und geben eine bestimmte Richtung, dass halt auch die AKP zum Beispiel ganz klar sagt, der islamische Weg ist unser Wir. Und auch als wir können wir ein Teil Europas sein, aber das sagen auch die Kemalisten, dass sie sagen, das Türkentum ist unser Ideal.
Sie weisen auch nach anhand von Zitaten, dass Erdogan und seine AKP die Demokratie eher als Vehikel benutzen. Es gibt da ein schönes Zitat, die Demokratie ist nur der Zug, auf den wir aufsteigen, bis wir am Ziel sind. Die Moscheen sind unsere Kasernen, die Minarette unsere Bajonette und die Gläubigen unsere Soldaten. Das ist ein Auszug aus einem Gedicht, der auch mal so in Schulbüchern stand. Für das öffentliche Zitieren dieses Gedichts hat Erdogan seinerzeit Ende der 90er Jahre Gefängnisstrafe bekommen von 10 Monaten. Und trotzdem zeigt es schlussendlich das, was Sie auch befürchten, dass mit der Demokratisierung des Landes gleichzeitig auch die Gefahr wächst, dass eine Re-Religiosität eintritt. Also Sie sagen, es hat sowieso diese echte Trennung, diese laizistische Trennung zwischen Staat und Religion nie gegeben, aber es gibt sie jetzt wieder weniger denn je.
Ja, immer wenn die Bürger anfangen, sich selbst zu finden und diesen Weg zu gehen, wird das in der Türkei verhindert. Wir haben ja 3 Putsche in der Türkei erlebt, die genau auch wenn diese Bewegungen vielleicht revolutionärer Art waren, aber die Art und Weise, wie man das unterdrückt hat, finde ich jedes Mal ganz grauenhaft gewesen. Und jetzt versucht diese neue Partei, in dem die Landbevölkerung ja auch in den Städten sind, wo auch die Bürgermeister gestellt haben und, versuchen sie dieses Ideal des modernen Islam mit Bauen von Moscheen zum Beispiel zu vollziehen. Ich finde, dass die Öffentlichkeit immer mehr mit dieser Partei entsäkularisiert wird, statt säkularisiert. Also 95% sind sunnitische Moscheen, werden gebaut. Unzählige Moscheen stehen in der Türkei und ruft auch 5-mal am Tag das Gebet. Und morgens um 4, alle sind geweckt. Ob Besucher, Aleviten, die ja nicht geweckt werden wollen, auf niemand wird Rücksicht genommen, also auf eine andere religiöse Richtung wird nicht Rücksicht genommen.
Ein bemerkenswerter Aspekt, den Sie in diesem Zusammenhang nennen, ist, dass Sie auf die sehr ausgedehnte, umfangreiche finanzielle Ausstattung des Präsidiums für religiöse Angelegenheiten, Dianet, ja, so ähnlich, hinweisen. Und vor allen Dingen hat mich als Deutsche in dem Punkt erschreckt, muss ich schon sagen, dass Sie den Nachweis führen, dass dieses Präsidium auch in Deutschland hinein, nach Deutschland hineinwirkt und in Deutschland zu einem innenpolitischen Faktor geworden ist.
Ja, die Frage müssen wir uns ja stellen, wenn Botschafter vom Dianet, also die Islamattachés, nach Deutschland gesendet werden und hier mit dem Innenministerium und auch mit dem Innenminister Innenpolitik versuchen zu machen. Und wir haben das ja auch am Beispiel Erdogans Rede ja in Köln gehört, der jene Türken in Europa, in Deutschland als Botschafter der Türkei sieht. Also wo ist da die Möglichkeit zum Ich? jeder muss doch selbst sich entscheiden und die Frage stellen, wie möchte ich leben? Möchte ich hier leben, alleine leben, ein Kernfamilie bilden, nach Frankreich gehen oder in die Türkei zurückgehen? Er kann uns ja nicht von der Türkei aus sagen, ihr lebt dort und sorgt dafür, dass es uns gut geht in der Türkei. Also nicht nur Devisenbringer, sondern jetzt auch noch die Brücke nach Europa, damit er gut ausgestattet seine Islamisierung fortsetzen kann, wenn ich das jetzt so ketzerisch sagen darf.
Und die Imame, die hier lehren und predigen, ausbilden im Zweifel sogar.
Ja, 800 Hodjas, sind ausgebildete Hodjas von Diyanet aus der Türkei, sind zurzeit in Deutschland in den Moscheen, die mit Spenden gebaut werden. Woher die Spenden kommen, wissen wir zum Beispiel auch nicht. Es wird nie belegt. Und die Hodjas kommen ausgebildet aus der Türkei, ohne dass sie Deutsch können und auch die Integrationsfragen gar nicht wirklich wissen können, welche Probleme, Sorgen die Menschen hier haben, predigen sie hier und bringen so auch diese traditionelle türkische Kultur immer wieder hier rein. Weil wir haben ja Tausende von Kindern und Jugendlichen, die mittlerweile in die Moschee gehen, Koranunterricht nehmen von diesen in der Türkei ausgebildeten Hodjas.
Und Sie gehen so weit, dass Sie davon sprechen, nicht nur von dem ja mittlerweile schon sprichwörtlichen Begriff Parallelgesellschaft. Sie sind eine derjenigen, die den benutzen und mittlerweile auch anderswo in Deutschland als sich absetzen von dem Begriff der Multikulturalität, sondern Sie gehen noch einen Schritt weiter. Sie sprechen in dem Buch von Gegengesellschaften, die auf diese Art und Weise aufgebaut werden.
Ja, wenn wir diese Gemeinschaften uns angucken, die sich immer zurückziehen, um ihre eigene Kultur zu leben und diese Kultur sich in der islamischen Kultur sich wieder spiegelt, ist auch eine bestimmte Botschaft, dass sie sagen, wir leben hier die Wahrheit, wir sind rein und alle, die nicht so leben wie wir, sind unrein. Das heißt, sie ziehen auch ihre Kinder aus der deutschen Gesellschaft raus und das sehen wir auch bereits in den Grundschulen, ja, dass 6-7-jährige Mädchen.
Gut, das wäre die Parallelgesellschaft, aber Sie gehen ja einen Schritt weiter und sagen, Sie werden nachgerade fast gegen diese Gesellschaft in Stellung gebracht. Also ja. Nicht nur existieren Realitäten nebeneinander, sondern es gibt auch zunehmend und durchaus aus der Türkei vielleicht nicht gesteuert, aber auch nicht dem entgegengearbeitet, gegen.
Ja, Sie sagen, dass die deutsche Gesellschaft eben nicht eine Gesellschaft ist, mit denen man leben kann, in Deutschland auf jeden Fall, aber nicht mit den Deutschen. Weil sie haben nun mal eine andere Vorstellung von Sexualität, von Freiheit, von Unabhängigkeit und auch das Verzehren von Schweinefleisch. Ja? Das ist eben unrein, das isst man nicht. Das wird den Kindern in dieser Gemeinschaft, das ist ja, die sind ja nicht alle, aber bestimmte Gruppierungen haben sich nun mal gebildet, ziehen sich in ihre religiöse Kultur zurück und wirken gegen Integration, gegen Ankommen in der großen Gemeinschaft und wollen aber auch ihren Nutzen aus der Demokratie ziehen, um demokratisch in dieser Gemeinschaft zu leben. Und das ist meine Kritik.
Zurück zum Inneren der Türkei. Sie betonen an verschiedenen Stellen in dem Buch auch immer wieder, dass der innergesellschaftliche Diskussionsprozess, der durch die Annäherung zwischen EU und der Türkei entstanden ist, dass der eine ganz große Relevanz hat, dass der viel bewirkt. Kommen zu dem Schluss, die Türkei braucht die EU, aber sie ist noch nicht reif.
Ja, die Türkei braucht dringend die EU. Ich möchte das mit Rand Dink, der letztes Jahr 2007 ermordet wurde, der Armenier, gesagt hat, die Türkei braucht nicht 12 Kriterien, braucht 50 Kriterien, um immer auf dem Weg nach Europa zu sein, um sich zu demokratisieren. Und das ist für mich das Entscheidende. Mit der Auseinandersetzung der EU und immer wieder Herausforderungen, werden Menschenrechte verletzt oder nicht? Ist eine Demokratisierung möglich oder nicht? Demokratisiert sich ja dieses Land und dafür braucht die Türkei die EU. Aber nicht für mich nur als Mittelgeber zu sagen, damit können wir dann machen, was wir wollen.
Die Gesetze haben sich im Zuge der Annäherung verändert, namentlich seit 2004 und 2005, seitdem es tatsächlich offizielle Verhandlungen mittlerweile gibt. Es war ein langer Weg dorthin. Die Gesetze verändern sich vielleicht langsamer, aber tendenziell auch die gesellschaftlichen Realitäten im Zuge der Gesetzesveränderung?
Ja, ich bin davon überzeugt, weil die Herausforderung, auch durch die Medien, die Möglichkeit der Kritik von außen, das heißt auch von Europa, bewirkt natürlich auch, dass man nicht nur damit sich zufrieden gibt, dass jetzt ist das Gesetz, nehmen wir Beispiel Ehrenmord, ist verändert worden, also ist eine Straftatbestand und muss auch entsprechend bestraft werden, sondern man achtet auch darauf, ja, wird das wirklich umgesetzt, weil oft stehen diese wunderbaren Gesetze auf dem Papier.
Sie haben vorhin gesagt, eine der bittersten Dinge, wenn Sie auf die Türkei schauen, ist die Tatsache, dass es eine Männergesellschaft ist und Frauen nicht nur beigeordnet, sondern nachgerade schlichtweg immer noch untergeordnet sind. Die gesetzliche Realität ist da zum Beispiel eine andere. In der Verfassung selbst ist der Gleichheitsgedanke von Männern und Frauen verankert. Also auch da wieder diese Schere zwischen Gesetzen und gesellschaftlicher Realität.
Ja, die Gesetze werden von der Oberschicht und von einer bestimmten republikanischen Sichtweise in Istanbul, Ankara, ist sie entstanden, steht seit 1923 auf dem Papier, hat auch sehr vieles Positives bewirkt, was Frauen angeht, also auch Kopftuchverbot, die Möglichkeit der Berufsausbildung, Möglichkeit der beruflichen Tätigkeit der Frau gegen Lohn. Aber sobald sie bestimmte Städte, große Städte verlassen und diese republikanische Gruppe verlassen, die übrigens nur unter sich bleibt, aber nicht dafür sorgt, dass die Republik auch in Hakkari, in Mardin, in Diyarbakir, also im Osten der Türkei ankommt, dann kann das Land ja nicht insgesamt sich demokratisieren. Und wenn sie im Osten dann sind, dann sehen sie halt auf der Straße, die Männer herrschen. Und ich weiß, dass Frauen von diesem Recht gar nicht gebrauchen können. Sie fürchten sich um ihr Leben, flüchten vielleicht zu Frauenorganisationen, die von EU-Mitteln übrigens unterstützt
Kamer
werden.
Kamer ist
und zwar die Regierung die Augen zumacht und sie arbeiten lässt, aber sie halten dann trotzdem den Vater, der diesen Mord ausgesprochen hat, nicht fest. Daher ist das eine sehr schwierige
Kluft
zwischen Ankara und Osten.
Sie nennen eine erschreckende Zahl. 95% oder über 90% der Frauen in der Türkei kennen häusliche Gewalt, haben häusliche Gewalt erlebt. Sie haben es vorhin auch noch mal wiederholt und schreiben das auch in Ihrem Buch. Der türkische Staat kann die Frauen nicht schützen. Kann er nicht oder will er nicht? Will er den Kampf gegen ein archaisches Männerbild, eine archaische Ehrvorstellung, Sie haben es eben noch mal gesagt, nicht aufnehmen?
Ich habe genau diese Frage gestellt. Warum schützt die Regierung die Frauen nicht?
Haben Sie eine Antwort?
Ja, weil die Türkei immer noch kein Bürgerstaat ist. Das heißt, die Frau ist keine Bürgerin. Mit gleichen Rechten wie die Männer. Sie ist ein Teil der Familie und in dieser Familie herrscht der Mann. Und das, was er, wie er das möchte, wie sie verheiratet werden soll, wen sie heiraten soll, wie sie leben soll, herrschen immer noch die Männer. Und da mischt sich der Staat eben nicht ein. Und ich glaube, dass der Staat in seiner, die Männer halt, die den Staat halt bilden, genau diese Rolle im Kopf ja haben, dass die Frau der Familie gehört und nicht sich selbst und er dafür verantwortlich ist, dass sie das leben darf. Ein eigenständiges Leben. Und das ist die Kluft.
War das denn schon mal anders? Wir hatten ja auch mal eine türkische Regierungschefin, Tanju Çiller. Mhm. Haben wir da ein Rollback? Also war da schon mal mehr an dem Eck?
Die türkische Oberschicht war immer, dass auch die Frauen berufstätig waren, draußen waren. Aber es war nicht in der Form, dass es eine Frauenbewegung losgelöst hätte. Die Frau Çiller hat für die Frauen im Osten nie irgendetwas getan. Die Oberschicht der Türkei feiert sich immer selbst. Das sehen Sie auch in Deutschland, in Europa. Bestimmte Türken, die es geschafft haben, sehen nur sich, stellen sich auch sich als moderne Frau und damit auch die Türkei gleich modern. Aber die Türkei ist ja nicht Istanbul und Ankara und die Oberschicht, sondern die Türkei besteht zu 70% aus anatolischem Volk und wenn nicht noch mehr. Und diese Menschen haben davon nichts.
Sie benennen an mehreren Stellen im Buch Bittersüße Heimat, Frau Kelek, Verbrechen gegen die Menschlichkeit bzw. Kollaboration mit Verbrechern gegen die Menschlichkeit über die Jahrzehnte, Jahrhunderte der Geschichte. Gegen Juden, gegen Christen, vor allen Dingen aber eben auch gegen Armenier. 1915 ist das Stichwort, wo über 1 Million Armenier von Tötungen, Vertreibungen betroffen waren. Im Sinne von Ihrer Definition von Heimat und Verantwortung, fühlen Sie sich für die zunehmend tabufreie Diskussion, die Sie sich zumindest erhoffen, dieser schwierigen Themen, die auch was mit demokratischem Reifungsprozess zu tun haben, fühlen Sie sich da eben auch ein Stück mitverantwortlich? Weil es wird erstaunlich oft in dem Buch fällt das Stichwort Armenien und Verbrechen gegen Armenien.
Ja, ich spreche in diesem Buch ja viel über Anatolien und für mich ist die Türkei Anatolien und das Volk das anatolische Volk, was leider nicht mal wirklich genannt wird, ja, weil wir von Türken sprechen. Für mich ist die Türkei eigentlich eine anatolische Republik. Und wenn wir dann die Geschichte uns anschauen, warum das nicht so genannt wird, also Anatolien, sondern Türkei, dann sehen wir, dass durch dieses Ideal vom Türkentum, ein türkisches Volk als Ideal formen und damit auch die Türkei zu gründen, bestimmte Völker eben nicht zu diesem Konzept gepasst haben. Und da sehen wir, dass viele ihre Heimat verlassen mussten, in Anatolien weggedrängt wurden, verdrängt wurden, verjagt wurden, vertrieben wurden. Und das ist die große Zahl der Armenier und auch die Christen. Und ich habe mir ja genau die christlichen Gemeinden, die winzig noch sind, ja, obwohl sie manchmal in der ganzen Stadt waren, ganz kleine Gruppen, wie viele Schwierigkeiten sie haben, dort überhaupt zu existieren, weil sie nämlich auch zum Beispiel in Diyarbakir von Kurden nicht akzeptiert werden, obwohl doch das kurdische Volk sich selbst als unterdrücktes Volk in der Türkei bezeichnet, haben aber da, wo gerade Kurden leben, die Christen gar nichts zu melden. Also es ist ein sehr, sehr schwieriges Leben. Und ich finde, dass wir, sei es aus Deutschland, Europa oder auch in der Türkei, das anatolische Volk hat ein Recht auf die eigene Geschichte. Sie müssen erforschen, erfahren dürfen, woher komme ich, warum lebe ich hier, warum sind meine Eltern hierher gebracht worden, weil es ist ja eine ganze Völkerwanderschaft, die stattgefunden in der Türkei. Sie sind ja von Städten ausgewandert, aber niemand weiß warum. Warum sind die Armenier hier nicht mehr? Das können Sie in der Türkei nicht fragen. Und ich finde, wenn die Geschichte nicht aufgearbeitet wird, dann ist das Volk immer, bleibt es ein Kind, wird nicht erwachsen.
Nun ist die Tatsache, dass die Eltern in Anführungsstrichen die EU da durchaus erzieherische Maßnahmen ergreifen und einen tabufreieren oder tabufreien tendenziell Umgang mit diesen Themen einfordern, das erzeugt Druck. Und Druck kann natürlich immer in zwei Richtungen Ausweichtendenzen nach sich ziehen. Entweder man gibt diesem Druck nach und öffnet sich, beginnt sich Tabus anzuschauen, weil man immer wieder dran gemahnt wird, Eltern, Kind, mach deine Hausaufgaben. Oder aber es passiert das Gegenteil, ein sich abschließen nach innen und sagen, ihr könnt uns mal und jetzt erst recht nicht.
Also das finde ich, allein diese Fragestellung finde ich schon für mich als Bürgerin, sage ich mal, die darüber nachdenkt, welche Verantwortung trage ich als Mensch für mein Leben und für die Gesellschaft, in der ich lebe. Das anatolische Volk muss eine Möglichkeit der Aufklärung für sich erstmal bekommen, dass sie diese Fragen stellen dürfen und nicht für die EU, für sich selbst. Jeder muss sich doch fragen, wie bin ich hergekommen? Warum sind meine Eltern hergekommen? Und das müssen auch in den Geschichtsbüchern wiedergefunden werden.
Ja, und sehen Sie, dass das passiert oder dass eher die andere Tendenz geht, dass man sich eher wieder abschließt vor diesem Gedanken, weil dieser Druck von außen kommt? Gibt man dem Druck nach, öffnet sich oder wehrt man sich gegen den Druck, verschließt sich eher mehr?
Ja, aber ich finde, dass das unabhängig von der EU sein muss, dass wir die türkische Regierung auffordern müssen oder die Möglichkeit gegeben werden muss, kritisch über die Geschichte nachzudenken zu dürfen und darüber schreiben zu dürfen. Meinungsfreiheit ist doch das Entscheidendste überhaupt auch für Menschen, die Bücher schreiben, damit auch das Volk diese Bücher liest und sich eben nicht, wenn die Regierung das nicht möchte, sich eben nicht darauf verlässt. Wenn das aber alles nicht zugelassen wird, auf der einen Seite also die Regierung dafür sorgt, dass niemand eben dieses ausspricht und wenn durch den Paragraphen 301 sogar ins Gefängnis kommt und die EU aber sagt, wenn ihr das aber nicht tut, dann ist doch das Volk wie ein Kind dazwischen. Und wir Bürger, wir müssen uns dazu stellen und wir müssen uns von beiden Seiten loslösen und sagen, ich habe meine Gedanken und ich schreibe es jetzt nieder.
Nitscha Kelek, zum Schluss noch, wenn man ein Buch veröffentlicht hat, dann ist das Kind geboren sozusagen. Planen Sie Nachwuchs? Also haben Sie schon eine Idee für ein neues Buch im Kopf?
Ja, auf jeden Fall, weil das ist meine Möglichkeit in einem Land, wo ich schreiben kann, was ich sehe, wie ich sehe, das ist ja mein Blick und das darf ich schreiben und das nutze ich und das ist die Verantwortung, die ich trage. Und es gibt natürlich das nächste Konzept.
Und da wollen Sie uns aber jetzt nichts dazu sagen, so ein
Doch.
Kleines bisschen tun Sie es.
Islam im Alltag.
Wie das?
Islam im Alltag. Und zwar, wie leben Bürger, besonders in Deutschland, den Islam, den es ja angeblich ja gar nicht gibt, aber wie wird dieser Religion im Alltag gelebt? Dem gehe ich nach.
Vielleicht dann bei der nächsten Frankfurter Buchmesse.
Sehr gerne.
Vielen Dank für das Gespräch. Bittersüße Heimat, Bericht aus dem Inneren der Türkei, erschienen bei Kiepenheuer & Witsch oder bei uns am Stand zu erstehen, wenn Sie möchten, dann auch mit Autogramm. Vielen Dank.